Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Glückfinders. Bevor das heutige Interview startet, möchte ich gerne einen kurzen Hinweis geben. In diesem Jahr habe ich an 6 Glückfindertagen über 12 Eigenschaften gesprochen, die aus meiner Sicht für ein glückliches und zufriedenes Leben wesentlich sind. Der liebe Jörg Lehmann hat zu jeder dieser Eigenschaften ein Bild gemalt und so die Worte anschaubar gemacht. Wir haben uns entschieden, die 12 Bilder in einem Bildband ähnlich einem Kalender zu veröffentlichen. So kann dieser Bildband jedem Monat ein Motto schenken oder sie einfach an die unterschiedlichen Eigenschaften erinnern. Auf jeden Fall ist er ein farbenfroher und wunderschöner Begleiter durch das Jahr. Der Bildband kann ab sofort über die Seite www.glückfinder.com/kalender bestellt werden. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei diesem Glückfinder-Interview. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview ist da. Heute bin ich zu Gast in Hansstedt beim lieben Michael Schlüter. Hallo lieber Michael.
Ja, hallo Andreas.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ein Glückfinder-Interview zu geben.
Ja, das mache ich gerne, weil ich bin ja super glücklich, dass sowas überhaupt stattfinden darf.
Eben. Ja. Eine liebe Freundin von dir und mir, und zwar die liebe Steffi Ott, hat gesagt, du pass mal auf, ich kenne da einen in Hansstedt, der Michael. Der hat auch sein Glück gefunden, mit dem musst du ein Interview machen. Und dann habe ich gesagt, wenn die Steffi das sagt, dann rufe ich dich mal an.
Ja, unglaublich.
Und dann habe ich dich angerufen, beziehungsweise angeschrieben und wir hatten dann Kontakt. Und ich sagte, klar, super, toll, klasse, komm vorbei. Und jetzt im Rahmen der Glückfinder-Tour, der Deutschland-Tour, bin ich mit dem Wohnmobil und meiner geliebten Frau bei dir zu Gast in deiner Küche. Wir hatten schon lecker Kuchen und lecker Kaffee. Und jetzt machen wir unser Interview und ich bin ganz gespannt, deine Geschichte den Glückfinder-Hörern vorzustellen. Fangen wir vorne an. Du bist der Michael, du wurdest geboren und du bist zur Schule gegangen und hast dann eine Ausbildung gemacht. Du hast begonnen zu arbeiten in der Textilindustrie.
Ja, eigentlich anders. Ich habe meine Schule gerade so geschafft, bin dann auf den Weg gekommen. Ich habe viel Leichtathletik gemacht, das war so mein Leben.
Was hast du gemacht als Leichtathlet?
Ich habe 5-8-Kampf und eigentlich auch 10-Kampf trainiert und bin nachher dann auch mehr in Richtung Bundeskader gekommen. Hat also total viel Spaß gemacht. Bin von 6. Lebensjahr angefangen eigentlich damit. War dann aber am Ende des 16. Lebensjahr damit eigentlich fertig, weil ich gesundheitlich das nicht geschafft habe. Die Umstellung von Schule auf Job, das war für mich zu anstrengend, weil ich einfach noch Kind war, spielerisch war und mehr die Leichtigkeit brauchte, als das, was dann plötzlich kam. Und ich wollte dann aber trotzdem eine gewisse Leichtigkeit leben und wollte Motorradfeinmechaniker werden.
Mhm, sehr geil.
Und, ja, das war damals zu der Zeit noch relativ ungewöhnlich. Es war 1983. Und da wollte mein Vater dann aber zeitgleich, der in der Textilbranche arbeitete, dass du eine Textillehre machst. Ja, und wir haben dann fast einen Wettkampf begonnen. Ich versuchte, die Motorradausbildung zu bekommen. Aber als ich die Bewerbung geschrieben hatte, hatte er schon ein Angebot für mich. So bin ich dann Textilkaufmann geworden, ja.
Okay.
Und bin auch sehr, sehr glücklich. Das ist irgendwie auch in unserer Familie angelegt. Die sind fast alles Textiliten.
Und, Textiliten?
Ja, ich nenne es so. Ja.
Ach so, ich dachte, nee, das wäre jetzt die Fachterminologie Textiliten.
Nein, sie sind mein Onkel, heute mein Cousin, haben ein Textilhaus, der hat das ganz, ganz toll weiterentwickelt. Und irgendwie arbeiten alle oder viele jeweils daraus mit Stoffen, mit Textilien. Die Kinder rum wieder auch dann daraus. Und ja, ich habe das auch geliebt, die ganze Zeit, über die ich das dann halt
gemacht habe. Hast du nie bereut, nicht Motorradfeinmechaniker geworden zu sein?
Nein, ich habe eigentlich aus heutiger Sicht ganz bestimmt nicht, weil ich heute weiß, dass es gut, dass es ein Hobby geblieben ist. Wer weiß, wie es geworden wäre, wenn ich gesagt hätte, ich mache das beruflich, wie viel Freude mir das heute noch gemacht hätte.
Genau, weil du fährst nämlich heute immer noch leidenschaftlich gern Motorrad, wie du mir eben gesagt hast, schon seit vielen, 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 vielen Jahren.
Ja.
Und du machst auch mal am Wochenende einen Ausflug an den Ostsee von hier aus oder du fährst auch mal gerne runter nach Österreich. Also du bist so richtig toller Biker und du hast jetzt schon mit deinem neuen Motorrad schon wieder eine Menge Kilometer drauf.
Ja, jetzt 5000 Kilometer. Und es ist tatsächlich so, ich bin dann auch mal spontan das innere Kind, dass ich auch sage, ich fahre zum Meeting nach Paris oder sowas. Hab dann zwar eine Woche anschließend Muskelkater, aber ich fahre wirklich viel und gerne und alles, was nicht mit dem Auto bewegt werden muss, mache ich mit Motorrad. Und es ist auch egal, ob es regnet oder schüttet oder bei minus 1 Grad, was mich dann überrascht hat, und Schneefall, aber herrlich. Ja.
Und spannend, wenn du sagst, wer weiß, was passiert wäre, wenn ich Motorradfeinmechaniker geworden wäre, ob es mir dann noch diese Leidenschaft. Und wie ist das bei dir, wenn du Motorrad fährst? Also wenn ich Motorrad fahre, kann ich völlig abschalten. Also ich denke nicht mehr nach, ich bin wie in tief. Also danach geht es mir viel besser als davor. Also es ist irgendwie so eine Art Tiefenentspannung, Meditation für mich, Motorradfahren. Also ich bin da nur noch Straße und Bike sozusagen. Wie ist das bei dir?
Ja, ist bei mir ähnlich. Ich bin, wenn ich unterwegs bin, das ist schon, man taucht ab. Es ist einfach ein herrliches, freies Gefühl. Ich denke mir mal so, das ist wie das für den anderen, das Reiten ist das Motorradfahren für den Motorradfahrer halt. Die Landschaft fliegt einfach einem vorbei. Man sieht, wie sich die Landschaft verändert. Man schnuppert die Luft live. Man kriegt alles mit. Man hat keinen Pollenfilter. Und man taucht tatsächlich ab, ja. Gedanken sind frei, ist weg. Ja.
Genau. Ich kann auch nicht nachdenken. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns in der Schweiz sehr viel Pässe fahre, also Kurven, da bleibt gar nicht die Zeit für innere Dialoge, weil ich mich ja auf die Kurven konzentrieren muss, wie ich die anfahre. Und deshalb bin ich dann so eine echten Nothing-Box. Ist bei dir auch so, oder?
Ja, das ist hier im Norden, in Norddeutschland natürlich anders. Wir haben nicht so viele Kurven.
Ich vergessen.
Und man denkt dann zwischendurch mal darüber nach. Es ist wirklich,
wie es wäre, eine Kurve zu haben.
Ärgerlich, dass es wieder nur eine Kurve war. Und da war auch noch ein Auto gerade vor allem. Ja, nee, das ist, aber sonst ist es schon so, ja.
Genau, also du bist ja aber auch mal in den Bergen unterwegs in Österreich und so, dann hast du das auch. Ja. Kannst du dich ja mal besuchen kommen mit dem Bike und dann zeige ich dir mal bei uns die schönen Strecken.
Ich kenne, glaube ich, die meisten Pässe in Schweiz, Österreich und Frankreich ist herrlich, aber ich würde das tatsächlich mal tun, vielleicht, wenn es passt.
Ja, gerne. Gut, aber lass uns weitermachen. Du bist dann ich benutze die Terminologie, weil du sie gegeben hast. Du bist dann Textilit geworden, also Textilkaufmann, und hast dann da auch drin gearbeitet.
Genau, ich habe erstmal eine Ausbildung gemacht in einem ganz normalen Textilkaufhaus. Bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil das so ein ganz klassischer alter Kaufmann war. Ich habe da das Sparen auch gelernt, dass man die Dinge wertschätzt. Das ist eigentlich, was mein Leben dann auch bereichert hat bis heute. Und bin dann aber mit nach Bundeswehr anschließend dann gleich in den Außendienst gegangen. Das Glück, mit der klassischen Marke Schießer anfangen zu dürfen. Habe in ganz Deutschland dann überall gearbeitet, die Mentalität und Charaktere der Menschen kennengelernt. Die vielen verschiedenen Tausenden von Situationen, die man natürlich täglich dann erfährt. Und ja, habe daraus aber sehr schnell gemerkt, dass diesen Druck, den man als Angestellter in einer Textilbekleidungsfirma hat, den ich nicht brauche und nicht möchte. Ich möchte auch authentisch sein. Ich möchte nicht den Menschen was verkaufen müssen, aufgedrückt. Und habe dann gedacht, ich kann mich dann auch selbstständig machen, wenn ich mir nur 50% des Drucks mache, den die Firmen ausüben, dann bin ich immer noch sehr, sehr gut unterwegs. Und das habe ich dann auch gemacht, habe dann 1990 mich selbstständig gemacht und bin seitdem eigentlich immer selbstständig geblieben mit verschiedenen Labels, was ich immer gewechselt habe. Nicht immer gewechselt habe, sondern ich bin sehr, sehr treu, wenn ich mit denen gearbeitet habe. Aber wenn dann Situationen gab, die sich verändert haben, das Label war gar nicht mehr trendy oder man ist damit nicht mehr klargekommen, auch im Innendienst oder wie auch immer, dann hat sich das dann verändert. Und bin dann eigentlich immer spezieller geworden, dass ich immer mehr mit Dessous gearbeitet habe, Bademoden gearbeitet habe, immer hochwertiger von den Stoffen her auch. Ja, weil das einfach, dann habe ich das wirklich zelebriert. Ich habe mit meinen Kunden das geliebt, diese Ware und diese Artikel zu zeigen, zu zelebrieren und in die Hand zu nehmen und darüber zu sprechen, was für eine tolle Sache das ist. Ja.
Und du hast das sehr erfolgreich gemacht, und zwar über 20 Jahre, ne?
Ja, 27 Jahre, ja.
Bist aber in der Branche, und das fand ich sehr spannend, weil als wir dich vorhin besucht haben, hast du gesagt, das ist von da, was ich jetzt mache, und da kommen wir gleich dazu, bis zu deinem Wohnhaus, ist es eine relativ kurze Wegstrecke. Also du wolltest nicht mehr lange auf die Arbeit fahren, weil du viel gefahren bist. Und so war das damals auch. Also du bist quasi sehr viel unterwegs gewesen.
Ja, einfach sage ich mal zwischen 80.000 und 150.000 Kilometer im Jahr.
Im Jahr.
Ja, ich habe in Schleswig-Holstein gelebt. Mein Hauptaugenmerk lag allerdings, hat sich dann auch immer mehr verschoben, dass Schleswig-Holstein Tourismusgebiet ist. Immer weniger auch hochwertige Bekleidung braucht. Und bin dann immer mehr nach Niedersachsen gefahren. Das hieß, ich bin 2 Stunden morgens im Stau gestanden vor dem Elbtunnel und abends auch wieder zurück. Ich habe jeden Tag 4 Stunden Lebensqualität verloren. Und das fühlte sich einfach immer schlechter an. Mhm. Zu der Situation, dass ich eben auch immer mehr spürte, durch diese Lehre, die ich dann auch mit meinen vielen Kunden ja erlebt habe oder erfahren durfte, muss ich ja heute sagen, dass ich diese Scheinwelt, dieses Lügen oder auch nicht wahrheitsgetreu zu kommunizieren, zu lächeln, wenn es nicht zu lächeln gab, und so zu tun, als wenn es gut ist und sich umdreht und dann weint, dass ich das einfach nicht mehr wollte.
Mhm. Dann hast du dich entschieden, du machst was anderes?
Ja. Ich habe eigentlich nicht mich entschieden, was anderes zu machen, sondern habe gesagt, ich werde damit aufhören. Das habe ich schon gespürt. Mhm. Habe dann aber ein Tief erfahren durch meine Scheidung damals, habe dann ja viele Dinge durchlebt, die nicht so angenehm waren, auch finanzielle Situationen, und bin dann eigentlich aber trotzdem auch durch eine Kundin auf ein Buch gelenkt worden von einem erfolgreichen Autor in Bezug darauf, positives Denken, Bewusstseinsweckung. Und das hat mich gar nicht angesprochen, weil ich auch nicht gerne lese. Und habe das wieder weggelegt. Und als es mir noch schlechter ging, habe ich es wieder rausgeholt und habe dann plötzlich verstanden, worum es eigentlich geht. Mhm. Nämlich sich auf sich selber zu lenken und sich selber mit sich zu arrangieren und mit sich selber glücklich zu sein und nicht im Außen so rumzusuchen. Mhm. Und habe dann 2 Jahre gebraucht, bis ich dann überlegt habe, ich werde bei diesem Autor ein Wochenendseminar besuchen. Mhm. Und das, was ich eigentlich immer schon in mir getragen habe, das habe ich aber dann erst erlebt, positiv zu denken, mich zu freuen, wenn es regnet, und zu sagen, das tut den Pflanzen gut, anstatt mich aufzuregen, dass man wieder nicht raus kann oder die Sonne nicht scheint. Wo andere dann, wenn die Sonne scheint, anschließend sagen, es ist schon wieder viel zu warm. Also das habe ich immer nicht so wirklich verstanden. Und so habe ich dann mit ihm gearbeitet und habe auf diesem Seminar dann, ich habe erst ein Wochenendseminar gemacht und habe dann 1 Jahr lang ein Coaching-Seminar bei ihm besucht. Mhm. Da ging es eigentlich immer nur um ganz positive Energien. Es hat eigentlich super viel Spaß gemacht. Habe aber über den Weg auf dem Seminar jemanden kennengelernt. Das fand immer in München statt, der in Nürnberg wohnt. Und der liebe Thomas, wir sehen uns zwar nicht oft, wir hören uns auch nicht oft, aber es fühlt sich einfach an wie ein Bruder. Wir sind gute Freunde geworden. Er hatte zu dem Zeitpunkt eben ein Spiel erfunden, das wir uns kennengelernt haben. Darauf bin ich dann gelenkt worden. Habe ihn besucht, wir haben das gespielt, fühlten uns absolut verbunden. Und ich habe gesagt, ich muss das für dich verbreiten im nordischen Raum. Und wir haben das dann 2 Jahre weiter zusammen gemacht. Es war ein Gesellschaftsspiel gefühlt, wurde dann aber doch therapeutisch. Und er wollte es nicht mehr und hat es mir dann mehrheitlich eigentlich geschenkt, kann man sagen. Ich habe gesagt, ich würde es übernehmen, würde es dann weitermachen, weil wir beide nicht wissen, was da drin steckt, was das wirklich bedeutet. Mhm. Und wenn es wirklich gut ist, dann hat es das auch verdient, ans Licht zu kommen. Und das habe ich dann gemacht.
Ich will es nochmal einen Ticken erklären, damit einfach die zuhören, da auch noch ein Stück weit mit. Das ist ein Brettspiel für mehrere Leute. Das kann man mit maximal 6 Personen spielen. Ein Spiel dauert relativ lange. Und das ist jetzt aber nicht wie Mensch, ärger dich nicht im Sinne von würfeln und ziehen, sondern du hast es eben gesagt, es verfolgt schon eher einen therapeutischen Ansatz. Da geht's schon auch die Fragen, die gestellt werden, oder der Inhalt des Spiels geht sozusagen um das Leben der Menschen, die da mitspielen. Deshalb dauert auch eine Spielrunde mehrere Stunden. Also das ist nichts, was man mal on the fly innerhalb von 20 Minuten durchgespielt hat, sondern das kann tatsächlich bis zu 6-7 Stunden dauern, ein Spiel.
Genau, es geht eigentlich da, wir spielen das Leben von der Geburt bis zum Versterben, bis zur nächsten Reinkarnation, wenn man so will, wer sich damit schon beschäftigt. Und man durchlebt tatsächlich von Kindheit, Jugend übers Erwachsenenleben bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt stehen, und auch was darüber hinauskommt, eigentlich alles. Mhm. Und man nimmt sich während des Spiels eben einfach ganz neu wahr. Man resettet sich regelrecht. Man denkt nicht mehr mit dem Verstand, sondern man kommt immer mehr sich näher. Man denkt und fühlt mit dem Bauch, verbindet das mit dem Herz und überlegt vielleicht dann nochmal, was habe ich da eigentlich gerade gesagt. Aber man spricht mehr Wahrheit. Man ist gar nicht mehr weg von sich. Mhm. Und das tut einfach vielen gut, weil sie merken, es ist wirklich sinnvoll und es macht Freude und Spaß, sich selber mal zu betrachten. Mhm. Fängt ja schon damit an, wenn man unterwegs ist mit einem Freund und wird angesprochen, das gab es mal im Fernsehen in einer Werbung, was kannst du über dich Positives sagen? Dann stottert man rum und findet vielleicht 1-2 Dinge, die man vielleicht toll findet an sich. Wenn man den Freund dann fragt, was findest du an der Person toll, der findet eine ganze DIN-A4-Seite an Ideen und sagt, was alles toll an dem ist. Es fällt schwer, uns selber wahrzunehmen und zu sagen, ich bin toll oder ich bin gut, ohne jetzt egoistisch zu sein. Und wenn man das dann erkennt, wie gut es tut, auch mal mit sich selbst zufrieden zu sein, zu sagen, ich bin eigentlich ein guter Mensch, ich habe ganz viele tolle Qualitäten, ich habe vielleicht auch Talente in mir, die ich bisher gar nicht rausgekitzelt habe, weil mich niemand nachgefragt hat, selbst ich habe mich nicht gefragt. Mhm. Und dann sitzt man an so einem Spieltisch zusammen und es ergibt sich von ganz alleine. Also man kriegt ein wirklich neues Bewusstsein am Ende des Abends, und wenn man das dann in sein Leben integriert, was ich getan habe über die vielen Jahre, seitdem ich Planevo, heißt das Spiel, im Grunde begonnen habe, kann ich sagen, dass sich bei mir ganz, ganz viel verändert habe. Ich habe einfach verstanden, in vielen Dingen, wie kompliziert wir manchmal uns das Leben machen, was gar nicht nötig tut. Und wenn wir es leichter betrachten, was alles möglich ist. Mhm. Und eben auch dann entdecken, was für Fähigkeiten in uns stecken, mhm, wenn man sie dann auch annehmen mag.
Mhm. Und was ich sehr spannend fand, war, der bekannte Thomas,
ja,
hat das Spiel sozusagen entwickelt, erfunden als Gesellschaftsspiel.
Ja.
Dir hat's gefallen und dann kam aber raus, im Laufe der Zeit ist es eigentlich viel mehr als ein Gesellschaftsspiel. Es hat schon therapeutische Ansätze. Und dann hat Thomas gesagt, oh, fühlt sich für mich nicht mehr so an. Und dann hast du gesagt, ich mache das weiter, weil du von der Idee dieses Spiels total überzeugt warst.
Absolut, ja.
Ja. Und hast dann sozusagen angefangen, aus der Textilindustrie heraus Vertrieb für dein jetzt eigenes Spiel zu machen und sozusagen dieses Spiel unter die Menschen zu bringen.
Eigentlich war der Thomas mit dem Spiel genau da reingekommen, wo bei mir schon in den Zellen, sage ich jetzt mal, veranlagt war, dass ich diese Textilbranche verlassen werde. Das Alte habe ich aufgearbeitet, ich habe alles erfahren anscheinend. Und das war dann tatsächlich, dass ich dann die Textilbranche, habe einen Cut gemacht, das ist jetzt 5 Jahre her. Und zeitgleich Planevo ins Leben genommen habe. Mhm. Genau zu dem Zeitpunkt, als Thomas gesagt hat, ich mache es nicht mehr, war bei mir, dass ich die Textilbranche dann abgegeben habe. Mhm. Also es war schon ein großes Geschenk. Mhm. Und ich habe dann weiter daran gearbeitet von zu Hause aus, habe dann Seminare gegeben, am Wochenende in der Woche mit 3, 4, 5 Personen, manchmal sogar mit einer einzelnen Person, die Fragestellung hatte. Und es hat sich immer nicht nur gut für mich angefühlt, sondern auch für alle, kann ich schon wirklich sagen, die das dann gemacht haben. Und ich bin mit einigen noch sehr, sehr eng verbunden, die das einfach immer noch wertschätzen, was da einfach auch in ihrem Leben passiert ist dadurch.
Mhm. Und du hast dann irgendwann entschieden mit Planevo, also sagen wir es so, der Durchbruch, der Erfolg hat sich nicht so eingestellt, wo du gesagt hast, eigentlich ist es so ein tolles Spiel und es kann so viel und das haben dir auch viele bestätigt, ja, dass es so ein tolles Spiel ist und dass es viel kann. Aber der Erfolg hat sich sozusagen nicht in der Art eingestellt, dass du gesagt hättest, okay, das kann ich jetzt die nächsten 20 Jahre weitermachen, davon kann ich auch leben.
Genau, das Leben gehört ja auch dazu, auch finanzielle Art und Weise. Das ist genau der Punkt. Ich bin damit einfach nicht, ich habe nicht den Schlüssel gefunden, dass ich diese Schatztruhe richtig aufmachen kann. Mhm. Und es ist einfach nicht so erfolgreich geworden, dass ich davon leben kann. Ich hatte dann einfach irgendwann den Punkt, dass ich überlegen musste, was tust du jetzt an diesem System, so wie es halt ist zurzeit noch, auch teilnehmen möchtest.
Mhm. Und dann kam Folgendes, dann hast du dir überlegt, du möchtest gerne irgendwas machen, wo du mit Menschen und Tieren zusammenarbeiten kannst.
Ja, das ist auch ein ganz kleiner Tick dazwischen noch, zwischen Textil und Planevo. Meine Partnerin, die in mein Leben kam, hatte einen Hund. Ich hatte gar keinen Bezug zu Tieren. Der Hund wurde 2-mal noch zerbissen von anderen Hunden und lebte noch nicht bei uns. Und ich habe dann gesagt, wir nehmen ihn jetzt zu uns. Und von dem Moment an, als er bei uns war, weil ich von zu Hause aus gearbeitet habe, war er halt 24 Stunden außen mit mir verbunden, täglich. Ob ich nach München gefahren bin, ob ich in ein großes Textilhaus gefahren bin und er musste über 8 Rolltreppen ins Obergeschoss, er war immer dabei und ich bin dann mit ihm regelrecht zusammengewachsen. Mhm. Und ich habe einfach ganz, ganz viel Gefühl von den Tieren aufgenommen, von meinem Basti, von dem Hund. Mhm. Und er hat mir einfach ganz, ganz viel gezeigt. Mhm. Dabei ist ihnen noch entstanden, dass ich mich plötzlich irgendwo darin befunden habe, dass ich die Tierkommunikation erlernt habe, weil ich davon gehört habe, habe ein Seminar mitgemacht und auch das dann glücklicherweise funktionierte. Mhm. So hat sich einfach entwickelt, dass ich gesagt habe an dem Punkt, was machst du jetzt, was möchtest du wirklich tun? Du möchtest was mit Mensch und Tier machen, weil die Tiere mir auch echt viel geben und ich auch sehr, sehr viel dadurch erfahren und gelernt habe.
Mhm. Also ganz kurz, vorher Textilindustrie, viel mit Menschen zu tun, über das Planevo, therapeutisches Spiel, auch viel mit Menschen zu tun, dann Hund gehabt, daher die Liebe zu den Tieren. Jetzt die Frage, wie kombiniere ich mein altes Leben, viel mit Menschen zu tun zu haben, denen auch zu unterstützen und auf der anderen Seite auch die Tiere zu haben oder ein Tier zu haben. Und was hast du dann überlegt, was du machst?
Ja, dann habe ich überlegt, wie kann ich das zusammenbringen? Habe mir selber eine Position kreiert. Ob das funktioniert, wusste ich ja nicht. Und habe mich bei allen Wildparks im Umland beworben als eine Feuerwehrposition, weil ich eigentlich mit vielen Dingen, ja, vielen Aufgaben, die so gestellt werden können, ob das Zäune aufbauen ist, mit Tieren arbeiten, Animationen mit Gruppen, Schulgruppen oder so, eigentlich alles machen kann. Ich kann an der Kasse sitzen, ich kann auch in der Pommesbude mal Pommes braten, wenn der Koch kaputt ist. Mm. So, und da kam aber nichts danach und es stand fast zeitgleich dann in der Zeitung eine Anzeige vom Tierkrematorium hier in Handstedt, dass die jemanden suchen in Vollzeit mit diversen Qualitäten. Ja, ich habe dann gedacht, weil mein Hund leider dann verstorben ist und auch da eingeäschert wurde, ist es vielleicht das, weil da auch mit Menschen und Tieren ja umgegangen wird. Und ich hatte ja schon ein Gefühl dazu. Und ich hätte es bestimmt nicht wahrgenommen, wenn mein Hund da nicht eingeäschert worden wäre. Und der Kollege, der das da damals gemacht hat, meinen Hund eingeäschert hatte, mir so gut getan hätte. So, und ich habe dann mich da beworben und es ging dann innerhalb von 14 Tagen, dass ich dann die Stelle bekommen habe. Ich habe Probetage gemacht, spürte sofort, dass das von der ersten Sekunde an meins ist. Würdevoll und respektvoll mit den Tieren umzugehen, auch wenn sie verstorben sind. Mich doch rührend oder auch begleitend um die Menschen zu kümmern, die da trauern, teilweise wirklich ganz und gar sich verloren haben für diesen Moment, die Emotionen total umgeschlagen sind und ich einfach auch mit meinem Wort glücklicherweise wirklich richtig gut helfen konnte und kann. Ja, und so ist das dann zu meiner Aufgabe geworden. Also kann ich sagen, dass ich ein Stück weit meine Berufung gefunden habe, auf jeden Fall für diesen Zeitraum, den ich bis jetzt lebe.
Denn tatsächlich, und so bin ich auf dich aufmerksam geworden, die Steffi Ott ist ja Tierfotografin, sie war bei einem Tag der offenen Tür bei dir, ihr habt euch kennengelernt und sie hat gesagt, Andreas, ich habe noch nie jemanden getroffen, der so sensibel, so feinfühlig und so respektvoll und so toll den Menschen tut, die sowas Schlimmes erlebt haben, eben den Tod oder den Verlust eines Haustieres, eines geliebten Mitbewohners. Und anscheinend, ich weiß es nicht, weil ich Gott sei Dank noch nicht in der Lage war, aber anscheinend ist es so, dass es dir gelungen ist, hier in Hansstedt eine Atmosphäre zu schaffen, einen Raum, wo man sowohl das Tier als auch der angehörige Mensch sozusagen respektvoll Abschied voneinander nehmen können und dann einen angenehmen Übergang sozusagen zum Tod hin haben können, ja, also zur Einäscherung dann.
Absolut, ja. Also ich habe auch das Gefühl, ich denke, das ist auch entstanden, auch für meinen Chef, der wirklich wundervolle Räume da erstellt hat, die einfach auch diese Ruhe bringen.
Genau, du hast gesagt, wer bei uns reinkommt, der denkt eigentlich nicht, dass er im Krematorium ist, eher in einem Wellnessbereich oder vielleicht in einem schönen Café, weil es einfach sehr liebevoll eingerichtet
ist. Absolut, ja. Es ist ganz geerdet, ganz warme Farben, ganz ruhig, aber es ist weder ist es steril, noch ist es dunkel. Also wir haben die Helligkeit da, wir haben ganz viel Grün, die Menschen fühlen sich wohl und aufgehoben und auch wirklich wahrgenommen für diesen Zeitraum. Ich kann sie einfach sehr, sehr gut begleiten und ich mag das gar nicht so gerne mehr rausnehmen, aber gerade jetzt, wo wir zusammensitzen, habe ich das Gefühl, mir ist es tatsächlich gelungen, eine Brücke zu schlagen in vielen Bereichen durch das, was ich kann, was in mir veranlagt ist, was mit den Tieren passiert, die über die Seele mit den Tieren in Verbindung zu sein und den Menschen ganz, ganz viel. Ich spüre die Menschen natürlich ganz doll und eben auch eigentlich immer das richtige Wort habe für die. Und genau das, was sie gerade brauchen, passiert dann auch. Und ich denke da nicht drüber nach, sondern es passiert einfach. Darum, es kann eigentlich nichts Schöneres geben, als diese Arbeit zu tun.
Du hast vorhin gerade gesagt, also ich hätte es mir auch nicht vorstellen können, früher, als ich noch kein Haustier hatte, noch keinen Hund, dass das so ist. Aber wenn man so ein Haustier hat und mit dem man ja zusammenwächst, zusammengehört, da wird das für den Besitzer sozusagen, den menschlichen Besitzer, natürlich sehr wichtig, dass auch nach dem Tod respektvoll und schön mit dem Tier umgegangen ist. Und du hast gesagt, auch für dich war es früher nicht normal, du hättest das... Ja, wie heißt das? Ich konnte kein Fleisch anfassen sozusagen und ich konnte kein Blut sehen, aber anscheinend dort jetzt ist es für dich, es kommt ja doch mal vor, dass du Tiere dann auch logischerweise anfassen musst, ja, also tote Tiere sozusagen und es funktioniert und es hat dir irgendetwas die Kraft gegeben, dass du das jetzt doch tun kannst und sogar nicht nur die Kraft, also du musst dich nicht überwinden, sondern es scheint auch noch so zu sein, dass du darin tatsächlich deine Berufung gefunden hast.
Ja, also es gibt mir Energie. Ich merke, wenn ich im Büro sitze zum Beispiel und kann den ganzen Tag nicht irgendwie auch mitarbeiten, mit den Menschen zusammen helfen, gut tun, mich nicht um die Tiere kümmern, dann fehlt mir wirklich was ein Stück weit in meinem Leben. Das ist total integriert, ja.
Wir hatten es gerade vorhin, meine Frau hat dich gefragt, glaubst du, dass Tiere spüren, wenn sie Abschied nehmen? Also wenn jetzt zwei Hunde oder so da sind und hast du gesagt, ja, tatsächlich ist es so, dass Tiere das schon viel früher auch spüren und die merken, dass das Leuchten in den Augen nachlässt sozusagen. Und einmal war es sogar so, dass du einen Hund hochgehoben hast und sich dann nochmal, also den noch Lebenden, sich vom Toten dann verabschieden hast lassen, dass der dann sozusagen danach viel entspannter war.
Ja, richtig, ja. So ist das, ja. Die Tiere sind halt, und das ist eben das, was für die Menschen so schlimm ist, und sie es oftmals eben einfach noch nicht wissen. Und bei mir erfahren sie es dann tatsächlich auch, weil ich halt eben so bin, wie ich bin, dass die Tiere bedingungslose Liebe leben. Sie sind einfach immer im Hier und Jetzt. Sie denken nicht nach. wie man immer so schön sagt, beim Hund kannst du 10-mal durch die Tür gehen, kommst wieder rein, der freut sich immer. Ja, der freut sich einfach bedingungslos. Der guckt nicht auf die Uhr, der hat keine Termine, der muss nicht aufs Konto gucken, was passiert da jetzt gerade, was ist an Informationen aus der Welt, sondern er lebt im Hier und Jetzt mit dem wenigen, was er braucht und ist damit völlig zufrieden. Er braucht heute, so integriert wie sie sind, einfach uns als Dosenöffner, wie man uns immer bezeichnet, den Menschen. Aber der ist einfach bedingungslos. Und so ist es auch eine Katze, die da eigenwilliger ist, aber sie weiß ganz genau, wenn es einem schlecht geht, wenn man Schmerzen hat. Sie setzt nicht an die Stelle und schnurrt. Mhm. Die Tiere versuchen alles abzunehmen. Und so spüren die viel, viel früher, weil sie einfach auch eben immer im Hier und Jetzt sind, was gerade passiert. Und sie spüren schon Tage und auch Wochen vorher, was passiert, was los ist. Und sind auf einem ganz anderen Weg. Und wenn ein Tier verstirbt, würde es sich immer ganz normal zurückziehen und hätte auch kein Problem damit. Es ist fertig. Die Seele sagt anscheinend auch, ich habe alles erfahren, alles erlebt, was ich wollte und ich gehe jetzt. Und damit sind die auch zufrieden. Denn man hört eigentlich nie einen Hund, der wirklich, der verkrampft schon, aber der sich äußert, sondern die sterben dann doch auch in Stille. Der Einzige, der mit einem Problem hat, sind die Menschen. Wir. Weil wir noch nicht so weit sind.
Klar, wir bleiben ja auch zurück. Ne? Das Schlimme ist ja, wir vermissen dann ja. Absolut, ja? Diese Sehnsucht bleibt ja da. Ja.
Darum ist das, was die Tiergeschöpfe, wenn wir da mehr hingucken, generell, egal auch Waldtiere, wenn wir darauf mehr gucken, können wir unglaublich viel lernen. Unglaublich viel lernen und vielleicht sogar merken, dass das, was wir alles an Technik, wir hatten vorhin, hattest du gesagt, der allgemeine Verbrauch, den wir so haben, was wir alles meinen haben zu müssen, wenn wir da auf die Tiere gucken, merken wir vielleicht auch irgendwann mal, dass es ein Irrsinn ist. Wir brauchen das gar nicht. Es ist viel wichtiger, dass wir bei uns bleiben und auf uns schauen, auf unseren Nächsten schauen.
Zu sein.
Zu sein, genau. Mit uns, mit dem Nächsten, mit allen Menschen, ja, geben und nehmen in Einklang zu bringen, das ist eben auch meine Vision, gut miteinander umzugehen, auf die Natur zu achten, auf unsere Mutter Erde zu gucken, eben mit den Tieren umzugehen. Und das ist völlig egal, ob es jetzt ein Haustier ist oder auch ein Waldtier ist. Zu respektieren.
Hättest du gedacht damals, wenn wir uns vor 10 Jahren getroffen hätten und ich hätte gesagt, du Michael, damals warst du ja noch erfolgreicher
Textilit.
Danke. Hätte ich gesagt, du hör mal, und respektvoll auf Mutter Erde zu schauen und mit Tieren zu arbeiten und Menschen zu begleiten, das wird mal dein Ding sein. Hättest du gesagt, ja, go? Oder hättest du gesagt, du spinnst?
Nein, da hätte ich wahrscheinlich eher noch in die Richtung du spinnst tendiert, ja. Also seit 2007 ist es angefangen zu passieren. Seit 2009 ganz bewusst.
Und das ist tatsächlich auch so ein Prozess bei dir gewesen.
Absolut, ja.
Und eine Verkettung von scheinbaren Zufällen.
Eine Verkettung von scheinbaren Zufällen, ja. Ja, ist absolut so. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass auch heute aus der Sicht, klar, wenn man älter wird, erlebt man das ja auch. Man ist ja erfahrener, man weiß mehr um die Dinge. Man sagt nicht umsonst, warum ist Opa so weise? Ja, der hat die Lebenserfahrung. Aber ich habe oft das Gefühl, dass ich irgendwie so auf einen Hügel stehe, an bestimmten Situationen, Punkten, wo ich mich wohlfühle oder auch nicht, und gucke dann runter und habe immer so das Gefühl, es sind so diese Leitpfosten an der Straße. Und jeder Leitpfosten steht für eine Situation. Und ich bin dann an den einen auf der rechten Seite gegengekommen, der schubst mich auf die linke Seite und auf der linken Seite der wieder auf die rechte Seite. Und das verknüpfe ich eigentlich mit den Lebenspunkten bei mir. Zurück eigentlich, kann ich sagen, bis genau zu meinem 12. Lebensjahr, glaube ich, ist das gewesen. Dass ich heute weiß, wenn ich dann wieder rückwärts gucke, bis zu heute, warum diese Dinge eigentlich passiert sind. Auch viele Dinge, die ja traurig waren, ob ich mich getrennt habe von meiner Ex-Frau oder die berufliche Situation sich verändert hat mit allen Ängsten, die dann da waren. Aber dass das alles seinen Sinn hatte, sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin. So wie du sagtest, vor 10 Jahren hätte ich wahrscheinlich eher noch gesagt, das ist Quatsch.
Und ist ein anderes Leben, oder? Du stehst nicht mehr im Stau, das können wir definitiv sagen.
Das ist definitiv, ja.
Das Leben fließt?
Ja. Ja, es ist im Moment ein bisschen gestockt, weil einfach sehr, sehr viele Aufgaben da sind. Und ich jetzt an so einer gefühlten Kreuzung wieder mal stehe, das hatte ich vor 2 Jahren auch, obwohl ich schon im Krematorium angefangen war. Welcher Weg ist jetzt richtig? Oder ist das, was du jetzt tust, alles so richtig? Weil ich dann eben nicht darüber nachdenke mit dem Verstand, sondern mit dem Bauch. Und der Bauch fühlt sich dann manchmal eben nicht so gut an. Und dann kommt dieses Hinterfragen. Jetzt im Moment, gerade jetzt auch in dieser letzten Woche, hat sich das wieder gelöst. Dass es nach wie vor auch in meinen Zellen fühlt sich das schon so an, dass das alles auf dem richtigen Weg ist. Weil ich meine inneren Vision, die ich immer empfinde und auch vor dem geistigen Auge habe, immer noch lebendig ist und damit auf dem Weg bleibt.
Also das ist tatsächlich auch etwas, eine Frage, die mir ja oft gestellt wird, die Menschen, die du interviewst, sind die immer, haben die nie Fragen, haben die nie Zweifel? Gibt es da nicht auch mal immer wieder Kreuzungen? Tatsächlich ist es auch bei dir so, auch wenn du sagst, natürlich, ich habe mit dem Beruf im Tierkrematorium Hansstädtes zu leiten und zu arbeiten, meine Bestimmung gefunden, mein Glück gefunden, ich liebe, was ich tue, ich kann mit Menschen und Tieren arbeiten. und da eine gute Hilfe sein. Und dennoch gibt's auch manchmal bei dir im Leben noch Situationen, wo du dich hinterfragst und fragst, in welche Richtung wird es weitergehen. Also Tierkrematorium ist klar, aber vielleicht auf einer anderen Ebene, aber auch das findet bei dir noch statt.
Absolut. Ich denke, dass ich schon durch die Tierwelt eben einfach auch erfahren habe, dieses im Hier und Jetzt zu bleiben, mhm, ne? und eben eher bedingungslos sein zu wollen. Mhm. Aber in unserem System hast du das nicht an jeder Stelle deines Lebens. Und ob das jetzt da ist, bleibe ich an dem Ort wohnen, wo ich bin, ist das mit der Arbeit noch so gut, auch mit den Menschen, mit denen ich da zusammen bin, mhm, weil ich vielleicht empfinde, dass das alles mit vielen Reibungspunkten plötzlich, mhm, verbunden ist. Sowas habe ich zum Beispiel auch vor kurzem gehabt und habe dann aber den Weg ganz klar und deutlich auch nach vorne angetreten und habe ganz wahr diese Dinge zwar sehr feinfühlig, aber dennoch geäußert gegenüber diesen Personen auch. Mm. Und plötzlich haben diese Personen sich ganz anders wahrgenommen und sich gespiegelt, mm, und haben gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so wirke. Mm. Und im Zweiergespräch ergab sich dann plötzlich, dass das so super war, dass ich ihm die Wahrheit so direkt auch gesagt, mm, habe, wenn auch relativ sensibel, für mich das eben auch so zurückgekommen ist. Das war, mm, wirklich so ein Geben und Nehmen. Und plötzlich schwingt das wieder richtig. Aber diese Situation, dass Punkte da sind, wo es dir schlecht geht oder wo du dich einfach unsicher fühlst, was passiert ist eigentlich, ist das alles noch richtig in deinem, auf deinem Weg, und das eben auch was finanzielle Dinge angeht, entspannt sich dann plötzlich wieder und du, mhm, siehst wieder, das ist nach wie vor dein Weg, ja. Und bei mir bleibt es eben dabei.
Mhm. Schön.
Ja.
Eine schöne Geschichte, wie jemand, der sozusagen zuerst Leichtathlet sozusagen werden wollte, dann Textilit wurde und dann über ein Seminar jetzt auf einer Schiene kam, wo man zuerst, also bevor ich von dir gehört habe, wusste ich gar nicht, dass das, also ich hatte das schon auf dem Schirm, dass irgendwo mit den Tieren hin muss, aber dass es so geht und dass es auch so würdevoll und so schön geht, wie das bei euch gemacht wird, das wusste ich nicht. Und ich finde das total klasse und ich habe jetzt, ja, wir haben schon, sitzen schon ein paar Stunden zusammen,
ja,
einen schönen Eindruck bekommen und man kann sagen, man fühlt sich bei dir wohl, wenn du redest, und ich kann mir das vorstellen, dass das, wenn du das machst, wenn man sich zu dir wendet mit seinem verstorbenen Tier, dass das ein sehr, sehr angenehmer und sehr, sehr würdevoller Übergang ist.
Ja, es ist außergewöhnlich und ganz besonders und damit befinde ich mich einfach auf dem richtigen Weg, ja. Was auch immer kommen mag noch, mhm, aber eben nicht zu weit nach vorne zu gucken, sondern damit zufrieden zu sein, wo man damit ist, solange sich das gut anfühlt, und sich dann immer wieder mal zu hinterfragen, wenn der Bauch einfach grummelt, dann passt das schon, ja. Und guckt, dann hat man einfach einen neuen Blick und der ist ein bisschen entspannter.
Mhm.
Auch wenn es mal knistert.
Auch wenn es mal knistert, ja. Genau.
Ja. Und eins möchte ich da noch zu sagen, was auch für mich, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, dass ich überhaupt in diesen ganzen Dingen immer verbunden bin, irgendwo doch diesen Weg zu gehen, wo ich auch heute angekommen bin, dass ich irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, welches Alter es war, aber ich meine, das war irgendwo so bei 12, in einen Vogelschutzbund mitgegangen bin, morgens um, mhm, 4 Vögel gucken im Wald. Ich denke, so ein 12-Jähriger findet das nicht irgendwie so klasse, mhm, war aber so. Und es war eine Situation da, dass derjenige, der uns da durchgeführt hat, dann jemanden, der einen Kaugummi gekaut hat und ausgespuckt hat, doch deutliche Worte gefunden hat, dass der eben gesagt hat, weißt du eigentlich, was du da jetzt getan hast? Und wir wussten natürlich alle nichts. Und er hat gesagt, du hast dieses Kaugummi, ich möchte, dass du es aufhebst und in dieses Silberpapier einwickelst und dann in eine Tasche steckst bis zum Mülleimer. Weil wenn jetzt ein Vogel kommt und dieses versucht aufzunehmen als Futter, dem verklebt der Schnabel. Mhm. Der kann nicht mehr fressen, der kann nicht mehr trinken und er wird elendig versterben. Mhm. Und das ist eigentlich was sich darum, dies geben und nehmen, dieses Dinge in Einklang zu bringen, auf Umwelt, Natur, auf die Tierwelt zu gucken, aber auch die Menschen eben miteinander gut umzugehen. Das merke ich von dem Zeitpunkt an, wo das damals war, bis heute führt mich das dahin. Alles andere, was dazwischen gekommen ist, hat mich natürlich auch weiterentwickelt. Aber bin ich sehr dankbar heute, dass das damals so war, mhm, weil ich auch dadurch auch irgendwie dieses Feingefühl gewonnen habe, damals schon doch sehr fein zu gucken und, mhm, heute eben irgendwie sehr fein im Wort, im Gefühl zu sein mit allen Dingen. Das ist einfach immer mehr ausgebildet worden. Das fühlt sich einfach total klasse an.
Cool. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Geschichte, lieber Michael. Finde ich super spannend. Ich habe jetzt für dich vorbereitet die Glückfinder-Fragen und da will ich auch gleich damit anfangen. Michael, was bedeutet glücklich sein für dich?
Ja, glücklich sein, das, was wir eben schon hatten. Mehr im Hier und Jetzt zu leben und definitiv die Wahrheit zu sprechen.
Mhm. Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ja, ich glaube, das sind die Engel und das Universum. Und mein Hund Basti, die Seele, die mich auch heute immer noch begleitet, das spüre ich ganz genau an vielen Punkten. Und dass er immer noch darauf aufpasst, mit den Seelen, was weiß ich, die da oben im Universum rumschwören, dass ich auf den richtigen Weg meiner Berufung und auch das, was in meiner Vision steckt oder in meinem Buch geschrieben ist, auch erfüllt wird.
Mhm. Spielst du Lotto?
Nein.
Glaubst du, dass Geld glücklich macht?
Nein, es beruhigt ein wenig.
Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Weil ich ein sehr positiver, sehr freundlicher Mensch bin. Ich gucke immer sehr positiv in die Zukunft und das begeistert, glaube ich, auch viele um mich herum. Ich lass mich da nicht beirren, egal was so passiert.
Sehr gut. Stell dir vor, Zeitreisen sind möglich und du könntest 30 oder wie viele Jahre auch immer zurück und deinem jüngeren Ich begegnen. Gibt's was, was du ihm sagen würdest, was du ihm raten würdest?
Ja, bleib ruhig und vertrau dir.
Sehr gut. Letzte Frage. Gibt's irgendwelche Bücher, Seminare, Podcasts, was auch immer, was du gerne empfehlen möchtest, wo du sagst, das habe ich gelesen, das hat mir gut getan, das, denke ich, sollte man gelesen haben, was auch immer?
Ja, da kann ich, das ist natürlich eine gewisse Werbung, aber trotzdem muss ich sagen, ich habe eben das, was ich auch schon erwähnt habe, mit Pierre Frank gearbeitet und seine Seminare besucht, auch Coaching gemacht und angefangen ist es durch eine Kundin eben mit dem Buch Erfolgreich wünschen, dass es angefangen hat, eigentlich bei mir bewusster zu werden, was eigentlich irgendwie mit mir selber zu tun hat, wo ich eigentlich nie drauf geguckt hatte vorher oder nicht so bewusst und deutlich in meinem Leben nicht wahrgenommen habe, sondern da erst entdeckt habe, die wichtigste Person im Leben bist du selbst, also in dem Falle dann ich. Und wenn es dir gut geht und du auf dich guckst und glücklich und zufrieden bist, dann kannst du das auch nach außen strahlen. Und dann kannst du auch anderen Menschen, denen es vielleicht nicht gut geht oder so, auch mal einen Rat geben oder dabei sein. Du kannst sie fühlen und empfinden und du kannst einfach das weitertragen. Und nur wenn du gesund, stark und glücklich bist.
Und das ist ja gerade bei dir wichtig. Du, wenn du für andere Menschen ein Fels in der Brandung bist in Situationen, wo es ihnen nicht so gut geht, da darfst du natürlich auch gesund und glücklich und in dir selbst ruhend, damit du so auch auf die Angehörigen zugehen kannst.
Ja, sonst funktioniert es nicht. Und außerdem, wenn du nicht authentisch bist mit dir und mit den Dingen, die du tust, dann ist es auch verschwommen, wer dir glaubt und wer nicht. Und so ist es, dass ich ganz oft das eben einfach auch erlebe, dass immer schwer fällt, auch selber anzunehmen, aber doch, dass die Menschen, denen ich begegne, mir sehr schnell vertrauen und sehr schnell auch das Herz öffnen. Und teilweise manchmal, das muss ich jetzt leider in die Frauenwelt schicken, dass auch falsch verstanden wird. Ich bin wirklich ein Mensch, der auch so ist, wie er ist und wahrhaftig ist, sage ich jetzt einmal mal fast. Und viele denken, dass ich sie zum Beispiel anbagger oder so. Aber dabei ist es einfach nur nett. Es ist einfach nur freundlich und nett. Und das ist anscheinend auch ein bisschen weg in unserer Gesellschaft, dass jemand einfach nur so ist. Und er stellt keine Forderungen und auch keine Bedingungen dran, sondern er ist einfach lieber unterstützend, helfend und freundlich. Ich kann jemanden in den Arm nehmen, ohne dass ich gleich sage, ich bin jetzt verliebt oder ich liebe dich.
Ich will ein Kind von dir, genau.
Ja, genau, oder so in diese Richtung. Sondern es ist einfach nur zu sein. Es ist manchmal tatsächlich, ist mir immer wieder begegnet, gerade auch in den letzten 2-3 Jahren, auch durch Planevo, dass immer wieder Menschen da waren, Frauen, die meinten, ich bin ihr nächster Lebenspartner. Sie fanden das, weil ich einfach leicht war, weil ich sympathisch war, weil ich sie verstanden habe, weil ich da hingucke. Und das sind die Dinge, die anscheinend in mir veranlagt sind. Und da bin ich wirklich dankbar. Es gibt mir Kraft und ich merke das auch jetzt innerlich. Ich schwelle so ein bisschen die Brust, nicht vor Egoismus, sondern das fühlt sich einfach gut an. Es gibt Kraft.
Das stimmt. Das stimmt absolut. Ich werde auf dieses Buch auch nochmal verlinken und habe jetzt für dich noch mein Buch dabei. Das Glückfinderbuch als kleines Geschenk für dich. 14 Geschichten von Menschen, die ihr Glück gefunden haben, zum Lesen und Hören. Viel Spaß damit.
Vielen, vielen Dank.
Michael, ich sag danke für deine Geschichte, für das, was du uns geschenkt hast, für das, was du uns gesagt hast. Vielen, vielen, vielen Dank. Und mach weiter so, bleib so, wie du bist, in deiner Mitte der glückliche Mensch und sei für die, denen es nicht so gut geht, weiterhin ein stabiler und guter Fels in der Brandung. Michael, vielen, vielen Dank und alles Gute und danke für deine Geschichte.
Danke. Danke euch auch, dass ihr heute hier wart.
Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.